Heute vor 19 Jahren, also am 29. August 2005, trifft der Hurricane Katrina auf die US-Golfküste. Eine Sturmflut überflutet New Orleans und setzt weite Teile der Bundesstaaten Louisiana, Mississippi und Alabama unter Wasser. Der Sturm erreicht zeitweise eine Stärke der Kategorie 5 von 5, was Windgeschwindigkeiten von über 252 km/h bedeutet. Über 1000 Menschen kommen ums Leben und der finanzielle Schaden wird auf über 125 Milliarden Dollar geschätzt. Katrina gilt als eine der verheerendsten Naturkatastrophen in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und damit herzlich willkommen zu einer windigen Folge Lehrersprechtag mit Martin Sturmauge Pieler
und Alex Here I Am Batzke.
Ah, auch gut, ja, nicht schlecht, ja. Jo, Sturm, stürmerisch, drängerisch geht's hier schon los.
Auch schon wieder irgendwie länger her als gedacht. Ach,
ja, ich, das war das Erste, was ich jetzt gedacht habe, was ich daraufhin sagen wollte, aber das sage ich in letzter Zeit so häufig irgendwie. Es ist alles irgendwie schon so viel länger her, als man denkt. 19 Jahre auch schon wieder. Wie kann das Jahr 2005 19 Jahre her sein? Das ist doch vorgestern gewesen. Ja, genauso wie die 70er auch erst 30 Jahre her sind, ne?
Mhm. Ja, ungefähr.
Ja. Naja.
Apropos lange her, hast du gehört, es gibt eine Oasis-Reunion.
Gut, dass du es ansprichst, denn heute vor 30 Jahren, also am 29. August 1994, erscheint das erste Album von Oasis, Definitely Maybe. Ja. Das hatte ich auch noch so im Hinterkopf, dachte dann so, ah nee, komm, das machst du jetzt nicht. Außerdem hatte ich dann schon so viel über Katrina rausgeschrieben. Und dann kam erst die Meldung, nämlich mit Oasis. Und jetzt habe ich es auch noch untergebracht. Dankeschön. Ja, toll, bitte, oder? Bitte. Toll, oder?
Also, jetzt hast du mir nur ein bisschen meinen Gag verhagelt, weil ich wollte nämlich noch sagen, wird das gut? Maybe.
Definitely, maybe. Ja. Ja, da habe ich heute auch noch ein gutes Meme zugesehen. Jetzt wird wahrscheinlich wieder jeder Radiosender ständig Wonderwall spielen.
Ja, naja. Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank, auf jeden Fall. Und man kann wieder damit flexen, wenn man das auf der Gitarre drauf hat. So. Ein Kumpel von mir hat schon eine Instagram-Story gemacht. Er wird am Samstag, wo die Karten rauskommen, auf jeden Fall mit zwei MacBooks, einem Laptop, einem PC, einem Handy und einem Tablet da sitzen und versuchen, die Karten zu kriegen. Das wird seine persönliche Eras-Tour. Naja, also mal schauen.
Wie viel Gigs spielen die? Weiß man das? Weißt du das?
Ich weiß nicht, wie viele, aber sie spielen auf jeden Fall nur Gigs auf den Inseln, also in England und in Irland oder sogar noch nur in Nordirland, also nur da.
In UK.
Also eine Karte soll wohl so 140 Pfund kosten. Wir haben uns da schon informiert. Was ja, also ich sag mal so, geht. Wenn man überlegt, dass eine Taylor Swift-Karte 300 Euro kostet und auch die Adele-Karten, glaube ich, so teuer waren, mittlerweile, oder hier auch die Coldplay-Karten da in München, die sind ja alle wahnsinnig. Also, warte, hier, vor 19 Jahren, 2005, da war ich auf einem Bon Jovi-Konzert, da zahlte man für eine Band wie Bon Jovi 80 Euro und das war viel. So.
Mark.
80 Mark damals noch. Da waren, auf jeden Fall sagte man damals noch, das waren mal 160 Mark. So, aber überleg mal, 300 Euro, aber gut, 140 Pfund sind, weiß ich nicht, wie viel Euro das sind. Bisschen,
90?
Bisschen mehr, ich weiß nicht, was der Pfundkurs gerade ist, aber naja, ich finde, das kann man noch bezahlen für so ein Event, wo man sagt, boah, ich bin so großer Fan, kann man das mal machen. Man muss natürlich auch noch bedenken, man muss da auch noch hin, man muss da auch noch unterkommen, das wird wahrscheinlich auch noch ganz schön teuer. Ich hätte Bock, bin aber jetzt auch nicht so der größte Oasis-Fan der Musikgeschichte, so. Hätte aber durchaus Lust darauf. Wir haben auch schon überlegt, ob wir unseren Sohn für ein Wochenende mal bei den Großeltern da abgeben können und dann einfach mal dahin jetten. Aber mal schauen. Mal gucken. So, ansonsten darf meine Frau auf jeden Fall alleine fahren, würde ich sagen.
Weil die, wäre der größte Oasis-Fan.
Also die war auch schon häufiger auf Oasis-Konzerten, auch damals so in der Jugend. Dementsprechend hätte sie es mehr verdient.
Ich habe noch einen Meta-Kommentar. Dein Greenscreen schneidet dein Mikrofon raus. Und deswegen sieht das jetzt so ein bisschen so aus, als wenn du Pac-Man wärst, weil du einfach so ein Loch im Gesicht hast.
Echt? Ist das so?
So ein bisschen.
Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, da so sieht das hier aus. Denn wir sind heute mal wieder nicht gegenüber, so wie wir das in der letzten Woche gemacht haben, sondern mal wieder in unseren jeweiligen Home-Studios. So. Auch mal wieder schön. Genau. Ist echt lange her, dass hier gepodcastet wurde. Aber vorsichtshalber habe ich hier alles aufgebaut und stehen gelassen, die ganzen Kissen und Decken und so. Aber gut, jetzt geht's hier auch wieder los. Wir müssen mal gucken, ob wir es mal schaffen, auch wieder in der Schule ein bisschen aufzunehmen oder so. Aber das hier ist immer noch die angenehmste Variante, uns hier dienstagsabends zu treffen online.
Irgendein Montag ist demnächst noch mal Lehrerkonferenz, habe ich gesehen, vielleicht.
Hm, ja.
Können wir da was machen. Ja.
Gut. Damit wolltest du Oasis abschließen, habe ich jetzt so gemerkt. Ja. Okay. Dann möchte ich gerne damit beginnen, dass jetzt ja der Unterricht begonnen hat, und nochmal anknüpfen an ein Thema, was wir in der letzten Folge besprochen haben, nämlich die Jugendwörter. Da haben wir ja kurz angerissen, welche denn zur Wahl stehen. Und im Zuge meiner Vorstellung bei den einzelnen Klassen habe ich natürlich auch erwähnt, dass ich einen Podcast habe und auch auf die Website natürlich verwiesen, www.lehrersprechtag.de, wo man natürlich dann am Anfang immer sofort dieses Jugendwort, die Jugendwortumfrage sieht. Könnt ihr gerne auch nochmal mitmachen, denn das ist die einzig wahre Umfrage, die auf Langenscheid könnt ihr auch machen, aber die wichtige ist auf lehrersprechtag.de. Und dann haben wir so ein bisschen halt die Wörter durchgegangen, weil die Vorstellungs- und Kennenlernstunde, und da quasselt man so ein bisschen einfach vor sich hin, und ich habe ja immer diese persönlichen Eigenschaften, und als wir damit durch waren, dachte ich, komm, machen wir das jetzt mal. Und dann haben wir sehr lange über das Wort Talahorn gequatscht. Ich dachte, das sind ja Leute vom Fach, die können mir doch jetzt mal erklären, was ein Talahorn ist. Und es kam so ein bisschen raus, dass niemand in der Klasse ein Talahorn sein wollte. Also es ist wohl nicht so ganz erstrebenswert, ein Talahorn zu sein. Selbst unter den Jugendlichen, selbst unter der Gen Z, selbst unter eben diesen Leuten vom Fach ist ein Talahorn nicht unbedingt etwas, was man sein möchte oder was man daten möchte. Ich habe auch nochmal entsprechend, weil die meisten Talahorns sind ja männlich. So.
Ich glaube sogar alle.
Oder alle, ne? Es sei denn, Langenscheid macht da wieder irgendwie so eine Geschichte draus, dass es auch Talahornissen gibt oder so.
Oh ja, oh, stimmt. Die Gender das bestimmt ja. Irgendwie.
Talahornisse ist eigentlich schon ein ganz guter Folgentitel. So,
ist notiert.
Also, weißt du, was ein Talahorn ist? Haben wir das letzte Mal schon gesprochen? Genau, was den ausmacht? Um das nochmal zu klären. Aus erster Hand.
Ich bin praktisch Experte.
Weil du, ja? Okay. Gut. Mhm. Du bist praktisch.
Talahorn kommt aus dem Arabischen und bedeutet irgendwie komm her.
Ja.
Also so, komm her.
Ja, genau, komm her. Also auch sehr im macho-chauvinistischen Sinne, ne?
Genau, richtig. Und
was willst du und so, ja.
Genau. Und bezeichnet eben so eine Gruppe männlicher Jugendlicher, meistens Migrationshintergrund, die so viel Gucci, Prada, Fake-Sachen tragen.
Hab ich auch gefragt, ob das Fake sein muss, und offenbar.
Und Schattenboxen spielt da eine Rolle.
Ja, weil was machen die denn mit Schattenboxen? Machen die so die ganze Zeit so Schattenboxen-Bewegungen oder was? Und?
Ja, das ist ja so ein TikTok-Ding auch. Ja. Das heißt, wenn du so ein TikTok siehst von denen, dann labern die irgendwas. Irgendwie, was weiß ich, die Bitches müssen so und so sein und dann.
Achso, okay, ja, genau. So, richtig, das ist.
Manchmal noch so mit so Roundhouse-Kick und so Unsinn.
Ja, genau. Und wichtig ist auch zu spucken anscheinend. Ist wichtig. Mhm. Ist eine der Merkmale. Die
Kerne wahrscheinlich auch, ne? So Sonnenblumenkerne.
Ja. Ja. Und so, genau. Das ist also, wenn man an Bushaltestellen kommt und da liegen sehr viele Sonnenblumenkerne, dann kann man davon ausgehen, dass vorher ein Talahorn da gewesen ist. Genau. So. Und also wie gesagt, es scheint nicht ganz so erstrebenswert zu sein. Vielleicht unter den Leuten, die wirklich Talahorns sind, aber Ja, weiß ich nicht. Also selbst in der Klasse, die ich da beauftragt habe, mir das mal zu erklären, war es, wie gesagt, niemand. Und sie haben sich auch alle vehement geweigert oder gewehrt dagegen, als ich gesagt habe, okay, ich schreibe jetzt mal, Sie sind ein Talahorn. So als Eigenschaft, wenn da keiner was wusste. Und dann, nein, ich bin kein Talahorn, auf gar keinen Fall und so. Also, okay. Scheint, ja.
Ja. Aber über die gegenderte Form von Talahorn habe ich tatsächlich am Wochenende auch nachdenken müssen. Denn meine Frau isst tatsächlich auch gerne diese Sonnenblumenkerne. So, und man kann die ja nun mal jetzt tatsächlich nicht besonders praktisch essen. Und dann hat sie am, jetzt muss ich überlegen, am Samstagabend, also als schon der kurz im Bett war und so beim Fernsehgucken, diese Dinger
und
gegessen.
Und auch auf den Boden gespuckt.
Nee, schon in eine Schale. Aber es scheinen ein paar daneben gegangen zu sein, was ja durchaus passieren kann. So, und am Sonntag hatte ich meinen Ausschlaftag. Und als ich dann ausgeschlafen hatte und hochkam, war dann um ihren Sessel herum so noch diese vereinzelten Dinger, weil sie halt nicht saugen wollte, weil ich ja geschlafen habe. Und da kam ich nämlich auch rum und meinte, oh, bin ich mit einem Talahorn verheiratet?
Sehr gut.
Und da haben wir auch schon über die gegenderte Form nachgedacht, aber Talahornisse finde ich gut, werde ich gleich direkt erstmal vorschlagen.
Sehr gut. Gut, also das nochmal dafür. Wir haben uns aber im Endeffekt dazu entschieden, nicht Talahorn als Jugendwort zu wählen, sondern Digger. Da kamen alle überein, Digger ist etwas, was wirklich gesagt wird, was wirklich häufig gesagt wird und gehört einfach als Jugendwort gewählt. So.
War das noch nie Jugendwort tatsächlich?
Nee, glaub nicht. Bei YOLO waren sie einer alle nicht, das ist Quatsch, dass das wieder mit dabei ist, aber Digger scheint einfach universell zu sein und immer dabei zu sein.
Also ganz ehrlich, ich sage häufiger YOLO, also kann es kein Jugendwort sein.
Kann nicht sein, genau. Es kann nicht sein, dass YOLO Quatsch. So. Googlest du jetzt, ob Digger schon mal Jugendwort war? So, genau, dann das. Pass doch auf. Dann normalerweise hätte ich dir jetzt ja den Ball zugespielt, aber dann mache ich doch direkt mit einem weiteren Thema weiter. So. Und gab es das schon? Jetzt bist du fertig mit googeln. Nichts gesehen?
Auf den ersten Blick.
Dann kannst du ja noch mal kurz weiter googeln, denn ich habe auch etwas erlebt letzte Woche, nämlich am Tag, als die letzte Folge erschien und dachte, da muss ich auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Denn ich war auf einer Exkursion auf der Gamescom. Das ist doch mal eine Exkursion. So machen doch Exkursionen Spaß. Nicht irgendein Museum oder irgendeine Ausstellung oder irgendeinen Scheiß. Wir waren in der Gamescom. Und man muss schon sagen, ich war noch nie vorher auf der Gamescom, obwohl ich mich ja eigentlich durchaus für Spiele und so interessiere, wie vielleicht in letzter Zeit ein bisschen rausgekommen ist. Aber ich muss sagen, war schon beeindruckend, was für eine riesige Messe das ist. Also ist ja in Köln in den Messehallen und es ist so viel los gewesen. Ich war 4 Stunden da, weil wir halt erstens mit der Bahn angereist sind und dadurch schon sehr viel Zeit verloren haben, mehr als geplant. Und dann auch irgendwann wieder zurück mussten. Und wir wollten ja auch nicht die Schulzeiten so massiv überstrapazieren und sind dann also auch um 14 Uhr schon wieder gefahren. Aber in dieser Zeit bin ich so viel gelatscht, habe so viel gesehen und irgendwie doch nicht so viel. Also es ist halt so eine Reizüberflutung auf dieser Messe. Habe mich natürlich dementsprechend auch nicht bei irgendeinem besonderen Stand angestellt, eine halbe Stunde oder eine Stunde, um einen Blick auf irgendein Spiel werfen zu können, aber trotzdem sehr viel über Schulterblicke und so gesehen. Die Gamescom kurz in Zahlen, 335.000 Besuchende aus 120 Ländern, 32.000 Fachbesuchende und 310 Millionen Aufrufe im Internet. Also da war richtig, also das ist schon, das kann sich schon messen lassen mit auch in den USA und so weiter. Also 1472 Ausstellende und darunter nicht nur Spielefirmen, sondern auch zum Beispiel Hardwarehersteller, da sage ich gleich noch was zu. Und auch die Bundeswehr und die Polizei waren da, weil ist ja klar, wer auch in seiner Freizeit gerne rumballert, der kann ja auch gerne direkt darin rekrutiert werden.
Ja, machen wir uns vor, die Bundeswehr ist überall, wo unter 18-Jährige sind, die abgrappen können.
Ja, genau. So. Und die Polizei sucht sowieso händeringend. So. Dann aber auch natürlich Journalisten und Ausbildungszentren und so. Das war auch der erste Stand, ich bin mit einem Kollegen die ganze Zeit da rumgelatscht, den wir dann uns ein bisschen genauer angeschaut haben. Die war da mit so einer VR-Brille unterwegs Und das war eine Uni in Rheinland-Pfalz, in Kaiserslautern. Eine Gaming-Uni. Und da hat die so ein bisschen so ein paar Abschlussarbeiten gezeigt und so. Nicht schlecht. Also selbst sowas, was dann halt Studierende auf die Beine stellen mit VR und so. Ich bin getaucht und der Kollege war in so einer U-Bahn-Station und da kamen so Kunstwerke angeflogen. So. Also alles ganz, ganz cool. Und VR ist einfach, also ich habe das ja noch nicht so häufig gemacht, weil wer macht das schon? Ist schon irgendwie, also man verliert halt nach einer Minute komplett das Raum- und Zeitgefühl. Man weiß nicht mehr, wo man ist, ne? Also wenn die Brille wirklich gut sitzt und so. Also ist schon hart. So, dann habe ich noch ein paar T-Shirts gekauft. Also generell, ich hätte mir ein bisschen erwartet, dass man mehr so zugeschmissen wird mit Merch und so. Also einfach so mit so Messe-Goodies. Aber stattdessen habe ich da halt jede Menge Geld ausgegeben, anstatt einfach was geschenkt zu bekommen.
Ich glaube, diese Sachen geschenkt bekommen ist im Allgemeinen bei Messen, hat sich das ja erledigt.
Ich frag mich, ob das vielleicht noch bei so Fachmessen ist, wo Leute hoffen, dass man da irgendwie, weiß nicht, Kunde wird oder so, aber bei so Verbrauchermessen, so wie dieser jetzt, glaube ich, genau, geht es halt darum, ja, hier ist der QR-Code, kauf jetzt. So. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht, aber drei T-Shirts, die irgendwas mit Gaming zu tun haben. Nee, ein Zurück in die Zukunft-T-Shirt war auch dabei. Und ich habe noch eine neue Retro-Gamer gekauft, bei dem Retro-Stand. Überhaupt auch ganz witzig, diese ganze Retro-Area. Weil ich einfach ich hatte ja vor ein paar Folgen schon mal von dieser Retro-Gamer-Zeitschrift erzählt. Und ich wollte diesen Jörg Langer jetzt einmal treffen, diesen Chefredakteur, der auch damals die GameStar rausgebracht hat. Und natürlich habe ich ihn getroffen und habe auch ein Foto mit ihm gemacht. Und er hat mir auch dann meine gekaufte Retro-Gamer signiert. Dann bin ich so weggelaufen, habe mich gefreut und dann ist mir aufgefallen, ach scheiße, ich habe die gar nicht bezahlt.
Also doch noch was gratis bekommen.
Nein, ich bin wieder zurückgegangen und habe gesagt, ich habe gar nicht bezahlt, hier ist das Geld. Weil, also ich musste auch den Spielejournalismus unterstützen.
Du bist der ehrlichste Typ, den es gibt.
Die sind doch so am, das hätte ich ein bisschen fies gefunden.
Armer Jörg Langer.
Armer Jörg Langer, genau. Wahrscheinlich nicht, ne? So, Dom Schott habe ich auch getroffen, hier den großen Games-Podcaster, der auch nächste Woche da auf unsere Videospiel-Fortbildung an die Schule kommt. Hab kurz noch mit ihm geschnackt. Also, insgesamt ein sehr erfolgreiches Event. Ich musste auf jeden Fall nochmal hin, um mich da noch ein bisschen tiefer reinzustürzen, so ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Aber war schon mal toll.
War das deine erste Gamescom?
Ja, genau. War meine erste Gamescom. Ich habe mich dann auch an einer Stelle sogar angestellt bei so einer Hardware-Geschichte mit so einer Weste. Da hat man so eine Sportjacke angezogen und die hat die Schläge, die man im Spiel abbekommen hat, halt auf den Körper übertragen. Und das wollte ich mal ausprobieren.
Warum?
So weiß ich nicht, weil ich wollte einfach mal testen, wie das funktioniert und ob das dann wirklich wehtut und so. Hätte man auch Assassin's Creed spielen können und dann so Schläge direkt über Schulter und Bauch und so. Und das, ich dachte, das ist doch vielleicht auch mal was. Und dann auch so mit VR, das könnte doch richtig. Aber dann stand ich da eine Viertelstunde und es hat sich kein Zentimeter bewegt. Und dann habe ich Hunger bekommen und habe Pommes geholt. Also, weil das ist irgendwie, ich hatte ja nur so wenig Zeit und dann dachte ich, jetzt stehe ich jetzt hier nicht rum. So,
einfach. Ich habe gehört, in Gamescom Schlangen kackt man auch in Tüten.
Ja, wahrscheinlich. Ja, war auf jeden Fall trotzdem cool. Auf dem Rückweg habe ich im Zug noch so eine Oma getroffen. Ach, das war auch so eine Begegnung. Die hat da so gesessen mit ihren Füßen auf dem Sitz. So. Schuhe aus, Füße auf dem Sitz. Und ich habe nur einmal kurz meinen Fuß aus Versehen gegen ihren gestoßen, also weil ich kurz umgesetzt hatte. Aber nur ganz leicht, habe Entschuldigung gesagt. Und dann hat die mich eine halbe Stunde zugelabert. Weil mit diesem Wort Entschuldigung und nicht schlimm war das Eis gebrochen, eine Konversation zu beginnen. Und dann hat die mich dazu getextet. Sie hat eine Freundin getroffen, die eigentlich in Frankreich lebt. Und jetzt fährt sie mit dem Zug zurück nach Hannover. Da wohnt sie und außerdem dies und das und bla. Und außerdem hat sie letztens ihre Mutter beerdigt. Und da gab es Fotos, die musste sie beschriften. Und da war gar nicht klar, wer da drauf ist. Und dies und das. Und dann kam raus, sie ist auch sie ist auch Lehrerin und hat mit Bestattern irgendwie, weil sie auch Berufsschullehrerin ist und ganz am Ende kam raus, dass sie sogar auch Politik unterrichtet. Also immer, kam immer näher ran an mich sozusagen.
Ja, Und jetzt hast du sie eingeladen und nächste Woche ist sie zu Gast in unserem Podcast.
Ja, genau. Nein, dafür war, also wie gesagt, es war eine Oma und sie hatte da, als sie das sah, dass ich auf der Gamescom war, sagte sie, ja, das ist ja was für Freaks.
Das ist völlig aber richtig, ist aber richtig. Warum hat die Oma ihre Füße auf dem Sitz?
Ja, weil sie halt schon so lange in dem Zug gesessen war. Ja, aber
Omas haben ihre Füße nicht auf dem
Sitz war halt,
zu haben.
Hallo, die war eine...
Die haben Tallahorns anzukacken, die ihre Füße auf den Sitz tun.
Das war eine über 60-jährige Politiklehrerin. Die, ne, also die war wahrscheinlich so alt 68er. Da hält man seine Füße auf die Sitze. So. Seit 60 Jahren macht man das so.
Ach so, okay.
So, keine Ahnung. So, habe ich die Zugoma auch noch runtergebracht. Jetzt bist du aber mal dran.
Okay. Sollen wir über Soling sprechen?
Von mir aus.
Okay.
Die Fratze des Terrors ist zurück.
Ja. Wo hast du die Formulierung denn her? Achso, das klingt so nach Bildschlagzeilen.
Ja.
Wobei, nee, Fratze ist so ein bisschen, na egal. Ein 26-jähriger Syrer hat auf einem Stadtfest in Solingen das sogar irgendwie unter so einem Wir sind mehr oder Bund tralala Multikulti-Botto, glaube ich, irgendwie lief. Mit einem Messer 3 Menschen getötet und 8 verletzt. So ist zumindest mein letzter Kenntnisstand von, ich glaube, gestern oder vorgestern.
Ja, genau.
Und der IS hat sich zu diesem Anschlag bekannt. Also
Ob es da
tatsächlich einen Zusammenhang gibt oder nicht, ist egal, aber die bekennen sich ja schlussendlich erstmal direkt zu allem.
Was scheiße ist.
Genau. Und
Ja, das hat uns gerade noch gefehlt, habe ich so gedacht. So, das ist etwas, was nie passieren sollte, aber vielleicht, wenn nicht sowieso schon 1 Milliarde Krisen auf einen einprasseln, jetzt auch noch das, habe ich gedacht, so ein bisschen. Na, jetzt ist auch noch dieser Terror zurück, den wir irgendwie in den 10er-Jahren irgendwie so ein bisschen hinter uns gelassen hatten. So. Da wäre er dann auch wieder. Heute ist übrigens auch schon wieder eine Messerattacke gewesen. In Moers habe ich gerade gehört. Aber da weiß man noch nichts Genaues. Also vielleicht weiß man da mehr, wenn diese Folge hier rauskommt.
Die Folge rauskommt.
Ja, auf jeden Fall heftig. Sie haben ihn verhaftet, relativ zeitnah, ich habe das dann so ein bisschen verfolgt, irgendwie 2 Tage später oder so haben sie ihn dann verhaftet und er sollte
er hat sich selber gestellt sogar, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, wie auch immer. Ja.
Also das ist auch irgendwie so ein bisschen komisch, aber da will ich jetzt mich nicht weit aus dem Fenster lehnen, weil das halt alles nur so halbgare Informationen sind.
Immerhin haben sie jemanden festgenommen und nicht sofort erschossen. So kann man zumindest ein bisschen mehr auch vielleicht aus dieser Person herausbekommen.
Ja. Und, also um erstmal so ein bisschen bei der Tat zu bleiben, also zunächst einmal natürlich hier Beileidsbekundung an die Opfer und die Angehörigen natürlich. Mhm. Und aber ich habe es dann so ein bisschen, also weil da ist so viel, klingt auch schon fast ein bisschen so klassischer Terrorismus, ne? Also es ist dieses Einzeltäter mit einem Küchenmesser, also im Alltagsgegenstand in einer öffentlichen Situation, wo sofort Öffentlichkeit hergestellt wird und dann ja sogar auch noch dieses, ich sag mal, islamischer Staat versus westliche Werte repräsentiert durch dieses Stadtfest und so. Also da ist schon ganz viel, was so aus dem, ich sag mal, Terrorismus-Drehbuch sozusagen, wie daraus abgeschrieben wirkt, was wiederum so ein islamischer Staat Beteiligung in Anführungsstrichen zumindest irgendwie plausibel macht.
Ja.
Also im Sinne von, dass das jemand war, der da was mit zu tun hatte. Und dann, wenn du jetzt sagst, irgendwie jetzt 3 Tage später in Moers nochmal,
da weiß man wirklich noch nichts zu. Also
ja, okay.
Ich glaube, das war auch ein Deutscher, also da will ich jetzt das nicht direkt in einen Topf werfen. Also.
Aber ansonsten wäre das natürlich auch klassisch, weil ja die Zeit nach so einem Anschlag tendenziell die gefährlichste ist.
Für so Trittbrettfahrer und so. Deswegen hat man ja die weiteren Stadtfeste, den Hahn und so weiter, auch abgesagt. Also ich muss auch sagen, ich war kurz besorgt, weil ich habe auch Freunde, die wohnen eben in Hahn. Und das ist ja in der Nähe von Solingen. Und es hätte ja durchaus sein können, dass die auch auf diesem Stadtfest da waren in Solingen. Ne? Weil was macht man halt so an so Samstagabend? Ne? Oder Freitagabend. Da war ich kurz besorgt. Und da gab es doch auch früher, als der Terror so ein bisschen größer noch war, auch so Apps, wo man sagen konnte, ich bin okay und so. Ne? Dass man irgendwie sich so einloggen konnte und so sagen konnte, ich...
Kann ich mich nicht mehr dran.
Ja, ich glaube, über Facebook lief das damals. Dass man irgendwie, wenn was passiert ist, konnte man sich über Facebook dann einloggen und sagen, ich bin okay oder so. Dann konnten das andere dann sehen. Aber, naja. Ich glaube, ihnen geht's gut.
Ja. Hätte man schreiben können. Auch wie immer nach solchen Verbrechen und Schreckensereignissen, jede einzelne Partei versucht natürlich jetzt, das für sich zu instrumentalisieren. Ne? Also die einen, die gesagt haben, ja, haben wir schon immer gesagt, sagen, haben wir schon immer gesagt. Und die anderen sagen, ja, wir können das jetzt nicht machen, weil das ist ja noch schlechter für die oder noch besser für die, die sagen, haben wir schon immer gesagt.
Ja.
So, und also im Prinzip alle sagen genau das, was man so erwartet von ihnen. Eine Person möchte ich hier natürlich nochmal besonders hervorheben, nämlich Friedrich Merz. Natürlich. Friedrich Merz zitiere ich am liebsten wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, ihn zu diskreditieren. So, also Friedrich Merz hat unter anderem einen Aufnahmestopp für alle Syrer und Afghanen gefordert.
Ja.
Logische Reaktion. Hat dann aber auch noch so ein bisschen weiter gesagt. Und das fand ich jetzt so. Also er fordert dieses Einreisestopp, was ja ein ultimativer Generalverdacht ist. Also es ist ja die Aussage, alle Syrer und Afghanen sind potenzielle Terroristen.
Ja.
Das ist die Aussage. Ne?
Ja.
Und dann sagt er aber noch weiter, wir haben, also Zitat, wir haben Leute hier in Deutschland, die wir hier nicht haben wollen und wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht mehr kommen. Zitat Ende. Und dann spricht er weiter davon, dass wieder Grenzkontrollen eingeführt werden müssen und Flüchtlinge auch zurückgewiesen werden und dabei die europäische Regel eingehalten werden müsse, dass nach der erste Asylantrag in dem EU-Land gestellt wird, in dem der Flüchtling als erstes einreist. Und jetzt Zitat, der Attentäter von Solingen hätte längst wieder in Bulgarien sein müssen.
Genau.
Mit anderen Worten, diese ganzen Messersyrer, die ja alle Terroristen sind, da können sich mal schön alle anderen europäischen Staaten drum kümmern, weil wenn in Bulgarien Leute Opfer von Terrorismus werden,
ist das nicht so schlimm. Ja.
Was für ein Typ.
Nicht sagen, sonst kriegen wir wieder Ärger.
Ja, ja.
Ja. Was für ein Typ. Und er sagt gleichzeitig auch, dass dem Bundeskanzler das Land so langsam entgleitet. Man kann es nicht anders sagen, hat er heute noch gesagt in der Pressekonferenz. Und fordert jetzt, dass CDU und SPD sich zusammenraufen und den das Migrationsgesetz irgendwie ändern oder so. Und zwar aus dem Bundestag direkt selbst heraus, so, weil die erfordert mehr oder weniger eine GroKo, so, eine GroKo aus dem Parlament heraus, eine oppositionelle GroKo, die sich gegen die Beschlüsse der Ampel stellen, so. Ja, also, der sollte ja abgeschoben werden, dementsprechend, hätte es auch verhindert werden können, tatsächlich, so, dieser Angriff. Aber das ist ja gescheitert an der Bürokratie, denn als man ihn abschieben wollte, war er nicht da. Und dann ist halt, hat man es nicht nochmal versucht. So. Und das ist natürlich auch so eine Sache, das geht auch nicht, ne? Also, wenn man schon weiß, irgendwie, also dass der potenziell gefährlich ist und so und dass er abgeschoben werden soll und so, dann kann man da auch ruhig mal hinterbleiben. Und die Beauftragte für. Wie heißt denn das Ministerium jetzt? Migration und irgendwas in
BAMF, oder?
Ja, das in NRW, das Landesministerium.
LAMF.
Hat auf jeden Fall gesagt, dass das wohl bei 15% aller Abschiebungsfälle so ist, dass man die Leute nicht antrifft und dann nicht nochmal versucht. Und das geht ja eigentlich auch nicht. Also, allein schon, um da so ein bisschen Glaubwürdigkeit weiterhin vorhanden sein zu lassen. Ne? Ungeachtet jetzt der Tatsache, ob Abschiebungen jetzt so in Ordnung sind, moralisch vertretbar sind, wie auch immer.
Geht denn Abschiebung nach Syrien?
Weiß ich nicht. Also erstmal hätten sie ihn ja nach Bulgarien abgeschoben. So, ne?
Ach ja. So. Ach ja, stimmt. Dann ist ja alles gut.
Ja, so. Naja. Also da ist einiges schiefgelaufen und das darf man auch nicht, also unter Tisch fallen lassen.
Nein, klar. Ne? Also natürlich irgendwie, wenn möglich, potenzielle Gefährder, Straftäter und so weiter und so fort, natürlich gerne abschieben. So. Und vor allen Dingen auch, also wenn die Gesetzeslage da ist, dann gerne auch wirklich machen.
Dann auch machen, ja.
Ne? Genau. Und dann nicht nur die Abschiebung aussuchen, wo sie wissen, dass der Afghane in der Berufsschule sitzt und den dann rausholen und abschieben.
So, weil der ist gut greifbar. So,
weil der wissen sehr, wo der ist.
Ja, ja. Boah.
Naja.
Okay. Ja, also dann wird sich da vielleicht noch mehr ergeben, wenn dann der Prozess dem gemacht wird, dem Issa Al-Ha oder wie er heißt. Und naja, mal schauen.
Und weiterhin freuen wir uns auf die Landtagswahlen in Thüringen und
das auch,
Sachsen.
Ja, das habe ich auch gedacht. Das. Wasser auf die Mühlen. Ja.
Okay.
Können wir das?
Sollen wir
einfach
zu etwas Erbaulichen kommen?
Ja. Ich habe was Erbauliches. Du kannst aber auch was Erbauliches einbauen noch. Ich hätte jetzt hier meine Mini-Rubrik, Alex Advance, geht auch heute recht schnell. Soll ich das mal schnell?
Und ich hätte, genau, und danach hätte ich noch eigentlich nur das Gewinnspiel.
Ja, genau, das, gut, dann machen wir das so. Also, Alex Advance, heute ganz schnell. Magical Quest 3, starring Mickey and Donald. Also, das ist, ich habe den ersten Teil damals auf dem SNES gespielt, mit Mickey nur. Also der ist nur mit Mickey und es geht da in dem Spiel eigentlich so, das ist so ein Jump'n'Run und Mickey ist so in so einem Märchenland und kann so verschiedene Anzüge anziehen. So einmal so diesen Phantasia-Zauberer-Anzug, dann haben wir noch so einen Bergsteiger-Anzug mit so einem Grapple-Hook und so. Und das war damals cool, der erste Teil. Dieser dritte Teil für den GBA, der geht gar nicht, der ist furchtbar. Also das irgendwie, es ist echt, also ich quäl mich da so ein bisschen gerade durch. Es ist auch nicht besonders lang. Es ist ein ganz furchtbarer Text, also eine ganz absurde Story. Tick, Trick und Track werden in so ein Märchenbuch reingezogen und Mickey und Donald gehen hinterher. Ich habe dann jetzt, man kann aussuchen, ob man als Mickey und Donald oder Donald spielt. Ich habe Donald jetzt mal genommen. Und es ist irgendwie so nervig und alles irgendwie, es ist nicht gut programmiert und irgendwie die Gegner sind schlecht und man kann nicht rennen, man kann nur laufen, also gehen. Es gibt keine Rennentaste. Und da muss man.
Also, es ist ein Jump and Go, ja.
Ja, und man muss sich ständig halt umziehen, weil die diese Umziehmechanik halt voll auf die Spitze treiben. Was aber jedes Mal so eine Animation auslöst, wo er so einen kleinen Paravent vorzieht, so einen kleinen Vorhang, dann wieder zurückzieht und dann umgezogen ist. Und das muss man halt machen für: Ich will einen Gegner schlagen. Dann will ich aber wieder irgendwo hinklettern und das heißt, du musst in der Luft dich noch umziehen. Das ist super nervig. Außerdem, jedes Mal, wenn Donald getroffen wird, macht er seine Schimpfgeste, was natürlich auch bedeutet, dass man nochmal 2 Sekunden diese blöde Schimpfgeste sich anschauen muss. Und dann auch so absurder Text. Ich suche meinen Neffen, hast du ihn gesehen? Ja, da war ein Junge. Ist er ein Freund von dir? Und ich, wie? Ein Freund? Er hat doch gerade gesagt, er ist mein Neffe. Was soll denn das? So, wer liest denn sowas? Wer schreibt denn sowas? Dann gibt es halt auch nur 7 kurze Level und irgendwie, also keine Empfehlung. Es ist nicht so toll. Vielleicht
aber warum hast du es denn dann gespielt? Also, wenn es so kacke ist.
Weil ich sag, der erste Teil war cool damals und ich habe gedacht, für den GBA, dann hole ich mir mal diesen dritten Teil, vielleicht ist er auch cool. So.
Ja, und dann spielt man das 2 Level lang und dann ist das scheiße und dann hört man noch auf.
Ja, ich habe es ja auch nicht durchgespielt. Ich habe es irgendwie 4 Level lang gespielt oder so, habe mich ein bisschen aufgeregt. Im Zug halt, was hat eh nichts zu tun. Außerdem musste ich mich ein bisschen vorbereiten hier auf diese Folge. So. Also, man kann es zu zweit spielen, vielleicht ist das lustiger, aber nee, also muss ich nicht haben. So, ich hoffe, das nächste Spiel, was ich ausprobiere, wird besser.
Ich drück dir die Daumen.
Ja, hat ja alles nicht viel gekostet, zum Glück.
So, also, wie letzte Woche angekündigt, gibt es jetzt ein Gewinnspiel. Und verraten wir dann jetzt, was es zu gewinnen gibt?
Ja, können wir machen. So.
Ja, es gibt, wie soll ich das denn sagen? Also, Lehrersprechtag-Merchandise, aber nicht von unserem Partner Anna Ruhr, sondern ein Schüler von dir.
Ja, richtig.
Hat im Zuge der letzten Projektwoche
richtig.
Merchandise, also hat uns gefragt, ob er das machen darf und hat Merchandise von uns angefertigt und ein paar Exemplare haben wir davon und wir haben beschlossen, die werden wir jetzt so immer mal wieder verlosen und heute gibt es eine Lehrersprechtag Cappy.
Genau, mit dem schönen Schriftzug, den ihr vom Logo kennt und damit dürft ihr dann demnächst rumlaufen. Also das ist der wahre Style.
Mist.
Tallerhorn hat ausgedient, ab jetzt mit Lehrersprechtag Cappy rumlaufen, das ist der neue Stil. Ja. Genau, und das geht ganz zurück auf eine mündliche Prüfung, die wir mal gemacht haben zum Thema Wo kommst du weg? Über so ein Dialekt-Quiz und da hatten wir unsere SV gefragt, also wer denn gerne daran teilnehmen möchte, um uns mal so ein bisschen, also einerseits dieses Quiz zu machen und uns dann zurückzumelden, wie weit denn sie von dem Wohnort, der dort rauskommt, sprachlich wirklich wegwohnen. Und da sollten sie einfach ein Formular auf unserer Website ausfüllen und das haben viele getan. So, und wir haben jetzt einige Antworten. Können vielleicht mal ganz kurz hier durchgehen. 58% wohnen tatsächlich über 30 Kilometer von ihrem ausgegebenen Ort entfernt. 8% 10 bis 30 Kilometer, aber auch 33% 0. Da kam also wirklich genau der Ort raus, in dem sie auch wohnen. Also das ist ja auch mal interessant. So.
Ich glaube übrigens, also man könnte, wenn man da jetzt wirklich eine große Erhebung machen würde und so weiter und so fort, könnte man da auch so voll viele Sachen, also die Fragestellung, die sich da natürlich aufdrängt, ist, sind diese, wie viel waren es, 58%, wie viel Umzugsgeschichte haben die zum Beispiel und so, ne?
Ja.
Wann sind die wo sozialisiert worden und so weiter und so fort. Also da steckt, glaube ich, schon viel soziolinguistische Potenzial eigentlich drin in diesem
lustigen Kleinen. Und natürlich die Fehlertoleranz bei wenig bewohnten Gebieten in Deutschland ist natürlich auch irgendwo ein bisschen höher, weil im Ruhrgebiet, klar, da hast du ganz, ganz viele, viele verschiedene Orte und viele verschiedene Städte, aber in anderen Regionen wie im Sauerland, da sind ja 30 Kilometer auch nichts. Ne? Also da ist ja zwei Orte auseinander 30 Kilometer.
Ja,
so.
Ja.
Dementsprechend, genau. Haben wir einige Antworten bekommen. Auf eine Sache wollte ich noch kommen, denn da haben wir noch eine Bonusfrage gestellt, nämlich, wie nennst du den Ort beim Fangenspielen, bei dem man nicht gefangen werden darf? Eine Frage, die uns schon sehr lange hier umtreibt in diesem Podcast, weil ich es nicht fassen kann, dass der Kollege Pieler dazu
Rolle
sagt, genauso
wie jeder andere Essener übrigens auch.
Was absurd ist, weil ich kenne niemand anders, der das sagt. Das heißt, es ist wirklich eine reine Essener-Geschichte, was echt krass ist. So, 18% sagen Dreier, 0, also es kommt gar nicht vor, sagen Rolle. Außerdem sagen 55% frei, das ich auch schon häufig gehört habe. Und 27% sagen Sonstiges. Und da gab es jetzt noch verschiedene Antworten, die sie eintragen konnten. Nämlich einmal zum Beispiel, bin immun im Aus. Oder bin immun oder bin im Aus.
Wie unhandlich.
Ja, bin im Aus, hallo? Da ist man ja schon gefangen, bevor man es ausgesprochen hat. Dann Clip. Dann auch interessant, kenne ich nicht. Das heißt, bei denen war Fangenspiel noch ein bisschen eine Ecke härter. Da gab es nichts zum Ausruhen. Ja, genau. Also das waren so ein bisschen die Ergebnisse. Die Städte brauchen wir jetzt ja nicht zu nennen, die sind ja so ein bisschen individuell.
So, und jetzt haben wir nur ist uns aufgefallen, eine kleine Problematik beim Auslosen. Nämlich hat die Umfrage alles Mögliche abgefragt, allerdings nicht den Namen der Personen, die diese Umfrage ausgefüllt haben. Gott sei Dank sind die Orte ausreichend unterschiedlich, sodass wir jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt per Zufallsgenerator eine Zahl generieren und dann einen Ort sagen. Und die Person, die diesen Ort als Ergebnis hatte, möge sich dann bei uns melden unter
lehrersprechtag@gmail.com oder bei Instagram über die DMs reinsliden.
So machen wir das und wir vertrauen natürlich auf die Ehrlichkeit unserer SV.
So.
So, ich habe hier so einen Random Number Generator offen. Soll ich hier draufdrücken oder hast du da was?
Ich habe auch was offen, aber du kannst auch gerne draufdrücken. Mindestens, ja genau, hast du die Nummern, die maximal
genau.
Ergebnisse ja, eingetragen.
Habe ich. Und es ist die Nummer 4.
Hildesheim.
Gut, so. Und, der oder die.
Genau, und dazu kommt noch, das ist die Person, die Clip gesagt hat. Das ist ja okay. Vielleicht, da kann sich das ja eingrenzen. So.
Die Person, die Clip sagt und sprachlich aus Hildesheim kommt, schreibe uns eine Nachricht und erhält dann von uns eine formschöne Lehrersprechtag-Kappe. Und wir erwarten natürlich dann auch ein Foto, wie diese Kappe getragen wird.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gerade noch gedacht,
das müssen wir jetzt alles rausschneiden noch für Dings, ne?
Ja, ja, aber ich habe gerade noch gedacht, wo wir gerade bei rausschneiden sind, wir hätten jetzt auch ganz gut das mit so einer Art Passwort versehen können, dass die Person aus Hildesheim jetzt uns noch sagen soll, wie der Ort heißt beim Fangenspielen, bei dem man nicht gefangen werden darf. Und wenn sie dann richtigerweise sagt, Clip, dann, naja, egal. So. Also, sei ehrlich, lieber Hildesheimer.
In.
Gut. Ja.
Gut.
Dann habe ich noch irgendwas zu sagen. Ich hab schon seit einigen Folgen hier so ein Ersatzthema rumstehen, aber wir haben immer so viel zu erzählen, dass wir das wahrscheinlich niemals besprechen werden. Also, können wir zum Klopper der Woche schreiten. So. Mhm. Und zwar habe ich eine neue Klasse bekommen, 12er. Das heißt, ich habe sie übernommen. Vorher hat eine andere Kollegin, die in dem Fach Geschichte unterrichtet. Und eine Kollegin hat mir vor den Ferien noch gesteckt, dass die sich so darüber unterhalten haben, wen sie jetzt kriegen in GG und so. Und dann hat wohl eine Person aus der Klasse gesagt, ja, Batzke heißt der, so ein junger Hüpfer. danke.
So ein junger Hüpfer, ey.
So ein junger Hüpfer. Nach den
gerade aus dem Referendariat raus.
Ja, genau. Das ist doch, das fühlt sich doch gut an. So, wahrscheinlich haben die das jetzt nach der ersten Stunde, wo sie mich gesehen haben, nicht mehr gedacht. Aber vielleicht auch doch. Also, gerne nochmal melden, wer das gesagt hat, dass ich ein junger Hüpfer sei. Sie können ja mal raten, wie alt ich bin. Gut.
Gut. Okay. In der mündlichen Prüfung geht es jetzt auch nochmal um Schule und um das neue Schuljahr. Und für Lehrer sind ja die Sommerferien so dieser Jahreswechsel. Deswegen heißt zum Beispiel ja auch an manchen Schulen irgendwie so diese Abschlussfeier, irgendwie so Lehrersilvester, habe ich mal gehört.
Ah, echt?
Und ich neige ja auch dazu, am ersten Tag immer ein frohes Neues zu wünschen und so.
Ja, also, ja. Das machst du.
Und wie beim echten Jahreswechsel auch, ist so der Start in ein neues Schuljahr nicht nur für die SUS, sondern auch für viele Kolleginnen und Kollegen so dieses Jahr mache ich alles anders und besser und ich werde ein neuer Mensch.
Ja.
Und da wollte ich doch mal hören, lieber Alex, welche guten Vorsätze für das neue Schuljahr hast du denn so getroffen? Und ich habe hier so 4 Kategorien, zu denen du dich mal äußern mögest. Und auch wenn du da jetzt keine echten guten Vorsätze hast, kannst du dir natürlich welche überlegen, weil dir fallen bestimmt welche ein, die du haben solltest eigentlich. Und wie alle guten Vorsätze müssen sie natürlich auch in absolut keiner Form in die Tat umgesetzt werden.
Nö, klar. Ist klar.
Okay. Ja. Los geht's. Erstens, welches Unterrichtsmaterial von dir müsste mal dringend überarbeitet werden?
Ja. Ich habe gerade zu diesem ganzen Bereich Sprachwandel, Sprachvarietäten Material, das habe ich tatsächlich heute in Angriff genommen sogar, um das zu überarbeiten, weil ich es wirklich, seit ich im Ref war, so immer wieder weiter kopiere. Ich habe ja letztes Mal gesagt, wie bereitet man sich so ein bisschen auf das neue Schuljahr vor? Dazu gehört auch Ordner erstellen und Altes in den neuen Ordner reinschieben. Das wird wirklich einfach übernommen in den neuen Ordner. Und da ist einiges drin, wo ich denke, boah, ey, die Texte sind so alt. Es geht ja auch da um Sachtexte und so. Da sind teilweise Texte von 2009. Ja, also das sagt ja auch keiner. Gerade bei diesem Thema Sprachwandel, da geht es ja auch um aktuelle Bezüge und Aktualität und so. Steht da irgendwas mit Anglizismen und so. Interessiert doch keine Sau mehr, was Anglizismen bedeuten. Ich meine, klar, in Schulbüchern steht das immer noch drin, weil Schulbücher halt sind so geduldig wie die Bibel, keine Ahnung, so. Auf jeden Fall, habe ich da heute so ein bisschen dran rumgedoktert, aber auch nicht so richtig viel verändert dann, weil man dann im Endeffekt doch sagt, also es ist ja da. Und manches ist auch gut, aber gerade diese Texte, wo man halt ein bisschen mehr Arbeit rein investieren muss, als nur eine PowerPoint so ein bisschen zu verschönern, wo man halt mal einen neuen Text raussuchen muss, wo man mal den dann auch lesen muss.
Genau, da muss man den lesen, dann muss man den gegebenenfalls noch didaktisch reduzieren.
Oh ja.
Dann muss man da eigentlich noch Lernergebnisse antizipieren. Also das ist nahezu Arbeit, ja.
Das nehme ich jetzt mal als erstes mir vor.
Ja, bei mir geht es in eine durchaus ähnliche Richtung. Ich habe für meine Mechatronika mit Kältetechnik im zweiten Lehrjahr, da geht es auch um Sachtext und so. Und da sind auch so ein paar dabei.
Ja.
Da ist auch, ich glaube, so auch so 2010, 11 rum. Da geht es so um so Arbeitsklima und was ist wichtiger, Geld und so. Also verhältnismäßig zeitlos, sage ich jetzt mal. Ja. Aber trotzdem, wenn da schon 2010 steht, denkt sich jeder schon so, oh, Dicker, was soll das? Und ich fühle das mit. So, denkst du, jedes Mal so, ich habe schon überlegt, ob ich einfach das Datum ändern.
Genau.
Merkt ja eh keiner so nach dem Motto.
Ja.
Aber da müsste ich zumindest mal gucken, ob ich da mal so, das sind so irgendwie so vier Texte oder so, einen hatte ich da sogar schon mal kürzlich in Anführungsstrichen geupdatet. Da geht es so um Homeoffice und Corona.
Mhm. Ja.
Eigentlich jetzt auch schon, aber
Homeoffice ist ja immer
mal,
noch, ja.
Wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich nur ein Thema und vielleicht greife ich da nochmal an und da muss zumindest mal ein neuer muss da eigentlich mal her.
Ja, genau. Und das ist auch ein bisschen so, was dann so Klausurtexte auch so angeht, ne? Die man ja auch immer ganz wieder gerne wieder recycelt, weil da ist ja noch mehr Arbeit. Da musst du dann Erwartungshorizonte und so erstellen. Das habe ich dann immer, häufig auch, dass ich denke, noch einmal, einmal noch. Du darfst, einmal darfst du noch. Komm noch einmal mit aufs Karussell. Dieses Jahr fahren wir nochmal eine Runde. Ja, genau.
Ja, und dann wartet man ja einfach darauf, dass irgendwann mal irgendein Kollege oder Kollegin um die Ecke kommt und sagt, ich habe übrigens dafür noch eine neue Klausur. Aber
yes! Die nehme ich wohl.
Lange genug Karussell gefahren.
Ja. Ich muss sagen, bevor es damit weitergeht, ich weiß ja nicht, was noch also kommt, aber ich bin jetzt gerade ganz froh, dass ich halt diese Teilzeitstelle gerade habe. Weil da habe ich halt zwei Tage in der Woche wirklich halt Zeit, wo mein Sohn in der Kita ist und ich hier zu Hause rumgammel, mal sowas in Angriff zu nehmen und tatsächlich auch was zu verändern. Weil ich meine, ich könnte auch irgendwie einfach zocken oder so, aber dann ist man halt doch zu Hause und denkt sich, ja, ich könnte jetzt aber ein bisschen arbeiten und dann macht man auch sowas mal. Und ich glaube, um ein richtig aktuelle Unterrichtsmaterialien und so zu haben, braucht man einfach weniger Stunden als die man gerade hat. Also um richtig sein Unterrichtsmaterial immer aktuell zu halten und immer was Neues zu innovieren, braucht man einfach weniger Stunden als so eine Vollzeitstelle, glaube ich. Ansonsten ist man halt immer auf dem Sprung und muss immer, dann nehme ich das jetzt nochmal dieses Jahr mit. Oder man muss halt wirklich in den Ferien das alles machen. Das will man ja auch nicht. So.
Ja, und ich glaube, können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drauf zurückkommen.
Ja, ich wollte es nur erwähnen, weil ich weil damit.
Nee, aber ich hab was da so ein bisschen in die Richtung geht, da können wir nochmal angucken. Aber jetzt machen wir erstmal, was möchtest du denn an deiner Lehrerpersönlichkeit noch optimieren?
Ich nehme mir jedes Jahr vor, strenger zu sein. Regeln durchsetzen.
Also Regeln aufstellen. Regeln
aufstellen eins. Oder Klassenregeln, die schon aufgestellt wurden, auch durchzusetzen. Und jedes Mal überwiegt bei mir dann der Faktor, dass ich eigentlich lieber mit den Schülern mich gut stellen will und eben nicht so streng bin. Und ich nehme mir auch jedes Mal vor, ein bisschen härtere Noten zu geben und so. Aber irgendwie, ich meine, das ist ja auch so eine Art Habitus, diese Lehrerpersönlichkeit. Da kann man ja auch nicht mehr so viel dran ändern. Und ja, genau, das ist, glaube ich, also ich müsste eigentlich teilweise wirklich strenger sein. Ich lasse mich, glaube ich, auch ein bisschen teilweise an der Nase herumführen und so. Merkt das auch, aber im ja, Sinne des Klassenklimas und des Gemeinschaftlichkeitsgefühls, ja. Nehme ich das also, so hin. So. Harmoniebedürftig wie ein Waisenkind, um fettes Brot zu zitieren.
Würde ich unterschreiben, also ich habe mir jetzt auch notiert, konsequenter, vor allen Dingen in der IOK.
Ja.
Da haben wir jetzt dieses Jahr handyfreies Gebäude eingeführt.
Bäh.
Mhm. Und bisher ziehe ich noch ganz gut mit. Also machen wir es vor, ich bin da schon eins der schwächsten Glieder in der Kette. Weil das ist natürlich auch sowas, das funktioniert exakt so lange, bis solange absolut alle Kolleginnen und Kolleginnen das durchsetzen. Sobald da einer wackelt, ist das sofort kaputt.
Ja, und das Handy brennt in der Tasche. Das muss man ja wirklich wegpacken, sonst ziehst du es ja irgendwann aus ganz Gewohnheit einfach so raus. So. Wie der Ring.
Genau. Ja. Genau. Und und also ist, glaube ich, auch immer oder häufig so ein bisschen so meine Schwierigkeit. Und manchmal, also es ist noch nicht mal so dieses Harmoniebedürfnis bei mir, sondern manchmal habe ich das dann auch so, also gerade wenn es dann wirklich irgendwie so eine, irgendwie mal eine schwierigere Klasse oder so ist, dann denke ich mir auch manchmal so, ach komm, das ist die eine Stunde oder diese eine Doppelstunde in der Woche, die habe ich jetzt ein Jahr lang, das ist den Aufwand nicht wert.
Ja.
Weil das ja dann auch meistens nicht mit so einmal oder so ein, zwei disziplinarischen Sachen geregelt ist, sondern das ist so, da muss man dann so die ganze Zeit nahezu was machen. Also
ja. Und ich denke mir auch oft,
so anstrengend.
Und ich denke mir auch oft, es gibt genug Kolleginnen und Kollegen, die halt hart drauf sind und die müssen die dann halt einnorden. Und ich bin halt der gute Freund und der.
Ich bin der Good Cop einfach.
Der Good Cop einfach, so genau, ja. So. Ja. Das brauchen die aber auch. So, um jetzt aus pädagogischer Sicht. Die brauchen Leute, die halt knallhart sind, aber die brauchen dann auch ab und zu mal wieder so ein bisschen so jemanden wie uns, glaube ich. So. Weil sie sonst, ach, was weiß ich.
Okay. Drittens, da machen wir jetzt vielleicht so ein bisschen den Weg auch zu dem, was wir gerade schon angesprochen haben. Arbeitsroutinen oder Organisationsschritte optimieren. Hm. Was ist denn da bei dir noch im Argen?
Ja, das wechselt ja von Jahr zu Jahr so ein bisschen, weil die Stundenpläne sich ja immer ändern. Das heißt, so richtig Arbeitsroutinen, dass man sagt, so montags mache ich E-Mails beantworten, organisatorisches und dies und das. Dienstags mache ich das und das. Das geht ja nicht, weil man jedes Jahr andere Pläne hat und anders irgendwie eingesetzt ist und immer gucken muss, okay, hier habe ich mal 2 Stunden Zeit zwischendurch, da mache ich das. Und das ist auch im Prinzip das, was ich dann tatsächlich mache, dass ich sage, okay, ich optimiere diese Unterrichtseinheiten, wo ich halt gerade die Zeit dazu habe. So, wo jetzt gerade davor zum Beispiel Zeit ist, laut Stundenplan. Mhm. Wenn ich das dann im nächsten Jahr zum Beispiel montags in der ersten Stunde habe, dann wird da nichts dran rumgearbeitet, dann wird das so übernommen. Wenn ich aber das irgendwie montags in der 7. Stunde habe und davor 2 Stunden frei, kann es auch mal sein, dass ich das dann verbessere, also noch das Material. Mhm. So, ne? Weil gerade da die Zeit für ist. Und ich hoffe einfach mal, dass in diesem Kosmos, in diesem Universum von Stundenplänen und Zeiten und so und Fächerverteilungen es so ist, dass das irgendwann alles dass ich alle zu allem mal irgendwann was verbessern kann. So, weil irgendwo das funktioniert. Was ich nicht mache, und das werde ich auch niemals tun, ist, wobei, weiß ich nicht, vielleicht später mal schon, aber ist abends arbeiten, also so nach 8 Uhr oder so, es sei denn, es ist halt wirklich was ganz Dringendes. Und ich versuche auch am Wochenende nicht so viel zu arbeiten. Das ist so eine Sache, die ich mir immer wieder anhöre von anderen Kolleginnen und Kollegen, dass sie den ganzen Samstag, den ganzen Sonntag noch irgendwie durchgearbeitet haben. Mhm. Klar, das muss man machen, wenn Klausuren korrigiert werden müssen. Aber auch gestern noch mit einer Kollegin gesprochen, die dann immer wirklich abends um 8 Uhr noch wieder anfängt zu arbeiten und dann bis 1 Uhr oder so. Das habe ich nie gemacht, selbst im Ref nicht, und das werde ich auch nicht tun. Also dann eben nicht. Dann ist der nächste Tag halt nicht so gut vorbereitet. Aber irgendwann kommt ja die Zeit, wo ich das dann verbessern kann, denke ich.
Ja, also das versuche ich auch sehr konsequent zu vermeiden. Und das klappt eigentlich auch meistens ganz gut. Und genau, und das ist so ein bisschen das, worauf ich jetzt gerade hinaus wollte, von wegen mit diesem Unterrichtsmaterial und so. Ne? Also, wenn man gut organisiert und selbst- und arbeitsroutiniert wäre, dann würde man das ja genauso machen, weil wir sind ja jetzt mittlerweile schon so, dass wir sehr oft gleiche Klassen in so einer Dauer-Rotation sozusagen haben.
Ja.
Und dann wäre es ja sinnvoll zu sagen, okay, dieses Jahr ist das Jahr, wo Fach X neu optimiert wird, neue Texte rausgesucht werden und so weiter und so fort. Und dann sagst du, okay, das ist jetzt 3-4 Jahre erstmal gut, dann
ja.
Das kann ich jetzt 3-4 Jahre wieder machen. Und dann machst du jedes Jahr sozusagen irgendwie was Neues. Und wenn man das konsequent durchführen würde, Klammer auf, mache ich natürlich nicht, weil ich bin halt ein Schlumpf.
Ja.
Aber das wäre, glaube ich, gut. Und ich glaube, dann würde es sogar auch mit einer Vollzeitstelle funktionieren.
Mhm.
Weil ja. Man ja dann immer so ein oder zwei Projekte sozusagen hat.
Ja, klingt gut. Mhm. Ja, eine gute Idee. Das
ja, vielleicht. Und dann wirklich in Anführungsstrichen ganz konsequent in den ganzen anderen Fächern immer Copy-Paste aus dem Vorjahr, so nach dem Motto.
Mhm.
Und dann aber an einer wieder auf Hochglanz bringen und dann ist das wieder 3 Jahre gut und ich glaube dann eigentlich
kann man auch die Methoden mal ein bisschen verbessern oder mal binnendifferenzieren, dass man wirklich mal bei der Stunde mal sagt, okay, da haue ich jetzt nur mal so ein bisschen, ja, könnte man mal machen, ne?
So. Könnte man mal machen.
Ja.
Ich habe mir erstmal aufgeschrieben, dass ich bei meiner Arbeitsroutine und Organisationsoptimierung mal endlich aufhören sollte, alles auf den letzten Drücker zu schieben. Aber ich habe jetzt seit der 10. Klasse alles auf den letzten Drücker geschoben. Ich glaube nicht, dass das jemals in irgendeiner Form besser wird.
Ja, man könnte ja auch einfach
Ich bin ja schon stolz auf mich, dass ich das stellenweise jetzt immer geschafft habe, Klausuren, die so kurz vor Ferien geschrieben wurden, vor den Ferien fertig zu korrigieren. Und nicht zu sagen, ja, das kannst du ja locker in den Ferien machen. Und das werde ich aber beibehalten, weil korrekturfreie Ferien sind wirklich das Beste.
Ja. Oder andersherum, Korrekturen in den Ferien sind wirklich das Letzte.
Letzte.
Ja, genau. Ja, man könnte noch so viel machen. Also ich bin mir sicher, dass mein Unterricht wirklich noch an vielen, vielen Stellen wesentlich optimierbarer wäre. Also das weiß ich genau. Aber andererseits ist er auch so ganz gut. So. Ich habe ja jetzt zum Beispiel auch eben diesen neuen Bildungsgang mit diesen Game Designern und so, da mache ich ja schon viel Neues, weil ich halt sage, okay, da versuche ich das jetzt alles auf dieses Fach halt ein bisschen zu übertragen und da mir auch wirklich neue Sachen rauszusuchen. Das ist jetzt gerade so mein Projekt für dieses Jahr. Ja, genau. So.
Okay.
Was ich mir auf jeden Fall auch vornehme, Entschuldigung, ist, ich mache auch gerne, wenn ich Politik habe in der Berufsschule, mittlerweile dieses Planspiel Politik unter Palmen, was wir sonst eigentlich nur so im Abiturbereich machen. Einfach, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Weil ich das am Anfang gerne mache, dann haben die da mal was zu tun für die nächsten 4 Doppelstunden oder so. Und ich habe in der Zeit so ein bisschen Zeit, den ganzen Rest des Jahres so ein bisschen, oder dass das Jahr mal so ein bisschen anfängt und am Anfang so ein bisschen Freiraum mir zu schaffen. Ich weiß aber auch, dass es einfach zu viel Zeit kostet und einfach super nervig ist. Gerade auch so mit so Klassen, die du nur alle 2 Wochen oder so hast. Das zieht sich ewig hin.
Da bist du ja dann im Oktober nicht fertig.
Richtig, damit. Und das habe ich letztes Jahr gehabt. Und da habe ich mir jetzt auch vorgenommen, das lasse ich dieses Jahr bleiben. Also mit den Klassen, die ich jetzt dieses Jahr da habe, da werde ich das nicht machen, weil es mir einfach letztes Jahr zu nervig war. So.
Ja. Okay, letzte Kategorie, außerunterrichtliches Engagement.
geh mir los, ey. Ich kann ja nicht anders.
Ja, wollte gerade sagen, wo hast du schon wieder überall unterschrieben, Herr Watzke?
Geh mir los, ey. Ja, was heißt, so richtig viel mache ich ja nicht, weil ich ja gerade ein bisschen vorsichtig bin und auch dieses Marc Hofmannsche Mantra irgendwie so ein bisschen weiter zu tragen. Aber diese Geschichte mit dieser Videospielfortbildung jetzt schon wieder. Was habe ich mir denn da ans Bein gebunden? Das war doch nie, niemand hat danach gefragt. Ich habe das nur aus mir selbst heraus mir überlegt, das wäre doch mal ganz schön. So, und es ist so viel Arbeit und es ist so viel unsicher und es sind so viele Baustellen gleichzeitig, an denen gearbeitet werden muss. Und ich denke mir auch, was habe ich mir denn da überlegt mit diesen ganzen, einmal dieser Vortrag, dieses Interview, dann noch dieses, wo die Lehrer das spielen sollen und so. Das, 10 verschiedene Spiele sollen die spielen. Das ist so viel Arbeit, das alles zu organisieren. Und ich denke mir, jetzt habe ich sogar so einen Gast da eingeladen und der macht gar nicht so viel. Also, habe ich schon wieder irgendwie viel zu viel gemacht, so.
So richtig verrannt. So richtig.
Ein bisschen verrannt auch, ja, genau. Und die Chefin kommt noch nicht mal, habe ich jetzt gehört.
Oh, so. Noch nicht mal das. Ja. Kommt ja jemand für Instagram-Fotos. So.
Ja, klar.
Das ist das Wichtigste.
Es gibt natürlich sogar ein Video, weil das wird ja auch noch gemacht.
Gott sei Dank, und ein Podcast.
Ja, sicher. aber genau das, ne? Aber ansonsten, wenn dann so viele Mails kommen mit so Projekten hier, Projekten da, bin ich oft so, nee. So, auch diese ganze Europa-Botschaftergeschichte, die ich ja damals sehr viel gemacht habe, ist ja auch so ein bisschen, das ist schwierig gerade, weil ich halt nicht so gut wegkomme oder nicht so viel Freiräume habe und so. Das lasse ich dann die vielen neuen Kolleginnen und Kollegen machen. Die müssen sich auch ihre Sporen verdienen. So.
Genau.
Und du? Du hast ja dann doch schon viele Baustellen jetzt teilweise, ne?
Ja, ich hab im Wesentlichen 2 Ämter. Ich bin ja SV-Verbindungslehrer und im Lehrerrat, jetzt dieses Legislaturperiode, wir haben ja neu gewählt, sogar Lehrerratsvorsitzender. Aber das sind ja so die beiden festen Dinger, die ich habe, und das ist auch genau genug. Also da braucht mir wirklich keiner noch mit irgendeinem anderen Kack um die Ecke kommen. Und ja, und wo wir jetzt hier bei, und wie gesagt, also mein außerschulisches Unterrichtsengagementsprojekt Nummer 1 wäre ja immer noch die Warhammer AG, weil das wäre, es wäre das Beste. Wir haben dieses 3D-Druck, also wir haben wirklich alles. Es wäre perfekt einfach. Ja. Es ist so gut. Ich könnte das in 300 Bereichen an 26 Fächer andocken, so nach dem Motto. Da wird neben dem Gezocke noch richtig was bei rumkommen. Aber das ist halt genau das. Das ist was, gerade dann sowas, wie du es auch mit dieser Fortbildung hast, da wo dann so richtig Herzblut drin ist, da verrennst du dich in 0, nix. Arbeitest du dich in Anführungsstrichen tot dafür, und dann kommt da am Ende doch total wenig für alle anderen bei raus. So, ne?
So, genau.
Und deswegen, das darf, also da kann ich, darf ich gar nicht erst mit anfangen. Aber das wäre perfekt.
Wie viele Stunden ich allein schon daran jetzt auch wieder rum mir überlegt habe in meinem Kopf und noch neue Sachen. Da habe ich jetzt noch gedacht, ich könnte auch ein cooles Intro noch machen, so für die Fortbildung, wenn die beginnen, noch ein Video oder so, so was zusammenschneiden. Ich bin dann ganz froh, wenn das jetzt nächste Woche vorbei ist, ey. Ja. Wir werden berichten von hier. Aber genau das ist das, ne? Auch hier die Drohnen-AG, da habe ich mich ja auch sehr engagiert damals. Das war auch sehr viel Arbeit, auch in sehr später Stunde immer. Wir waren ja bis 17, 18 Uhr noch in der Schule und haben das gemacht. Und es hat auch zu nichts geführt, ne? Also es ist dann halt immer so, es ist persönlich interessant, aber es bringt erstmal nichts, so.
Hm.
Und ja, genau. Ja. Aber, das muss ich ja auch immer noch dazu sagen, das ist ja auch das, habe ich, glaube ich, in einer der ersten Folgen, die wir hier gemacht haben, auch schon gesagt, das ist ja das, was mich an diesem Job eigentlich auch so reizt. Also diese vielen Möglichkeiten, das viele Zeug, was man so machen kann. So, so eine AG zu machen, sowas mit Podcasts zu machen, sowas mit Drohnen zu machen, sowas mit so eine Fortbildung zu planen und zu moderieren, so mal was ganz anderes zu tun. Und eben nicht einfach nur jeden Tag zu unterrichten. So. Mhm. Ja, also.
Ja, und selbst, also und selbst ja im Unterricht hast ja. du ja immer noch diese Freiräume, das so ein bisschen in deinem Sinne zu gestalten.
Projekte Kollege, zu machen, so, ja.
Ein Kollege von uns hat mir, ist auch schon Jahre her, irgendwann mal in irgendeinem Zusammenhang zu mir sowas gesagt wie, also jetzt so relativ freizügig, irgendwie so, alles, was man als Lehrer kann und weiß und mitbringt, bereichert den Unterricht. Mhm. Also die abstrusesten ja. Interessen und Fähigkeiten und keine Ahnung was, irgendwann kommt der Punkt, wo genau das in einer Stunde oder halt in so einem außerunterrichtlichen Kontext ja. genau das Elementare ist, was man jetzt können und wissen muss.
Ja.
Und das fällt mir immer wieder auf, wie viel Unsinn immer wieder so dann doch was nützt.
Gerade in so einem großen Komplex wie bei uns an der Berufs-, ja. am Berufskolleg, wo ja so viel zusammenkommt, ja. Hm? Ja.
Das war jetzt auch ein sehr erbauliches Ende für diese mündliche Prüfung, oder?
Jetzt, oder nicht? Ja. Doch, doch, fand ja. ich jetzt auch. Ne? Ja,
fand
doch,
ich, doch. Fand ich schön.
Ja. Ja.
Dann haben wir es geschafft.
Ja, schön. Gut, wir sind doch schon
schauen
ganz
wir mal, ob, dann schauen wir mal, ob wir uns das alles so auch hinkriegen, ne?
Ich sehe schon. Wenn die Fortbildung vorbei ist, habe ich das nächste Projekt am Arsch.
Ob im Februar die Fitnessstudios schon wieder leer sind.
Genau so. Ich sehe schon, nächste Stunde erstmal schön Politik unter Palmen in der Berufsschule. Ja. Gut. Bis dahin habt ihr eine Hausaufgabe zu tun, nämlich Folgendes. Ich war auf dem Stadtfest Münster mittendrin. Das ist ein großes Stadtfest in Münster. Das habe ich, ist ein Thema, was ich letzte Woche eigentlich noch unterschlagen hatte, weil ich dachte, das ziehe ich mit hier in diese Folge in die Hausaufgabe mit rein. Da gibt es nämlich auf dem Domplatz immer eine Bühne mit Eintritt. Also es gibt auch in der Stadt verteilt diverse Bühnen mit Bands und so, die einfach so schlechte Coverbands und so, die einfach für lau spielen. Aber es gibt halt auch eine relativ große Arena auf eben diesem Domplatz, wo man halt nur reinkommt, wenn man eine Karte gekauft hat. Und da haben wir Karten für gekauft, nämlich es war ein kleines Mini-Festival mit drei Vorbands, darunter die Leoniden, Olli Schulz und dann der Headliner, die Donuts. 30 Jahre Jubiläum und sozusagen ein Heimspiel, denn die kommen ja aus Ebenbüren und Ebenbüren ist ja nur eine Fahrradtour entfernt von Münster, also im Prinzip kommen die aus Münster. Und das, also ich habe schon einiges zu den Donuts in der Pop- und Pubertät-Folge mit den Alben des Jahres 2023 gesagt, könnt ihr nochmal nachhören, denn das neueste Album kam eben letztes Jahr raus von denen und trotzdem, also vor allem die früheren Alben und so habe ich, oder Songs von denen habe ich früher ganz gerne gehört. Wie gesagt, ist eine Punkband um Ingo und Guido Knollmann aus Ebenbüren eben. Die hatten früher englische Texte, seit 2015 singen die aber auch auf Deutsch. Warum auch immer. Und haben auch machen sich immer wieder groß stark gegen rechts und so weiter. Also sind da immer groß am Ball. Und ist halt Punk, ne? Und es war halt auch entsprechend ein tolles Punk-Konzert mit allem, was dazu gehört. Es war super eng. Man musste wirklich so, man stand so nah beieinander, dass man zum Klatschen die Hände erst vor der Brust zusammen machen musste. Und dann musste man die so nach oben und dann wieder ausbreiten und dann konnte man klatschen. Und dann wieder vor der Brust zusammen und wieder rein. Du konntest die nicht links und rechts ausbreiten, einfach weil es zu voll war. Und dann ging es halt auch los mit Pogen und Bierwerfen und Moshpit und allem Möglichen. Aber Pogen natürlich mit Aufhelfen. Da haben sie ganz doll auf der Bühne drauf hingewiesen. Ne? Wir sind Punks und so. Wir helfen einander hoch, wir drücken nicht runter und so. Die haben sogar einen Song unterbrochen, als ein Fan in Ohnmacht gefallen ist beim Pogen. Denn 30 Jahre und die Fans sind auch älter geworden. Dann hat er noch ein Crowdsurfing-Wohnzimmer veranstaltet. Er hat eine Couch, einen Tisch und eine Stehlampe sich bringen lassen. Und dann ist er damit wirklich über die Menge sozusagen gewohnzimmert, gecrowdsurft. Sehr geil. Und dann gab es auch Gastauftritte noch. Jakob von den Leoniden war nochmal dabei. Dann haben die zusammen Don't Look Back in Anger gesungen von Oasis. Dann war Sammy von den Broilers da und, Achtung, Kuddel und Vom von den Toten Hosen. Ja. Da haben sie einfach mal eben noch Hier kommt Alex und Blitzkrieg Bob gespielt. Einfach so, so. Richtig geil. Also das zeigt halt auch, dass die durchaus einen Einfluss auch in der Punk-Szene, in der Deutschrock-Szene haben und mit allen gut Freund sind, spielen auch gerade überall, haben auch jetzt letztens bei den Ärzten, waren sie Vorband und so. Man kennt einige Songs von denen, ich habe jetzt hier nochmal ein paar zu nennen für die Playlist. Stop the Clocks, We Got the Noise, dann das Cover von Twisted Sister von damals, We're Not Gonna Take It. Genau. Dann eigentlich mein Lieblingssong von denen, Whatever Happened to the 80s. Dann aber noch zwei von den deutschen Songs, Dann ohne mich, also ein Song vor allem gegen so Corona-Schwurbler und Nazis und so. Und Auf sie mit Gebrüll, was einfach nochmal ein sehr schöner Album-Opener von dem letzten Album ist. So. Jede Mauer hat eine Tür, wenn wir es so wollen. Das ist doch auch schon gut. Also schöner, guter alter Punk, die Donuts.
Okay. Alles klar. Ja, gönnt euch. Ja. Okay. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und wie immer bleibt gesund und wählt nicht die AfD.
Mhm. Auch trotz allem, was passiert ist, wählt nicht die AfD. Lasst es nicht. Das bringt nichts. Oder doch, es bringt sehr viel Schlechtes. Ich habe noch eine Frage, gerade wo wir hier so jetzt eigentlich in diesem Abmoderations- und Hinweisteil sind. Sag mal, sollen wir Blue Sky und Mastodon abschaffen? Ich habe da noch mal reingeguckt. Das ist erstens so viel Arbeit, da immer diese ganzen Sachen auch da zu posten. Dann haben wir da, bei Blue Sky haben wir 3 Follower. Das ist echt so, oh, komm, das Ding ist durch. Wir sind bei Instagram und bei Threads, weil das irgendwie auch miteinander verbunden ist. Und da kriegt man auch ab und zu mal ein bisschen Klicks. Das sollte reichen, oder?
Ja.
Okay, danke. Dann schmeiße ich das nämlich jetzt demnächst mal weg. Okay, aber bei Instagram und bei Threads sind wir, also folgt uns da. So, das war's. Tschüss.
Gut. So, aus der Reihe die bedeutendsten deutschen Lyriker sind wir, wenn ich mich nicht ganz täusche, mittlerweile bei Platz 5 angekommen. Und zwar bei Rainer Maria Rilke. Geboren am 4. Dezember 1875 in Prag, damals Österreich-Ungarn. Und gestorben am 29. Dezember 1926 im Sanatorium Valmont bei Montreux in der Schweiz. Er war österreichischer Lyriker deutscher und französischer Sprache. 1905 erschien sein Stundenbuch mit nachdenklich nicht selten religiösen Gedichten, wodurch er bald eine große Popularität erreichte, die zumeist eingängig, teils ekstatisch, teils melancholische Verse prägten das Bild vom prophetischen Dichter Rilke nachhaltig. In seinem Buch der Bilder führte er seine Lyrik, die Reflexion über Transzendenz und Existenz mit Einschluss, fort und vollendete gerade in Abschiedsgedichten den Ausdruck impressionistischer Lyrik. Mit seinen in der neuen Gedichten vollendeten, von der bildenden Kunst beeinflussten Dinglyrik gilt er als einer der bedeutendsten Dichter der literarischen Moderne. In seinem Spätwerk führte er die Gattung, Achtung Alex, Elegie in seinen Dioniser Elegien nach der Weimarer Klassik und Friedrich Hölderlin auf den letzten Höhepunkt in der deutschsprachigen Literatur. Also hier, kleiner Tipp an der Stelle. Mhm. Und jetzt wahrscheinlich das berühmteste Gedicht von ihm, Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch die Glieder angespannter Stille und hört im Herzen auf zu sein.